Einsen und Nullen. IT einfach erklärt. Der Podcast von TD SYNNEX.
Herzlich willkommen zum Podcast Einsen und Nullen, IT einfach erklärt. Wir befinden uns in der dritten Episode unseres Schwerpunktes zum Thema Objektspeicher der Zukunft, präsentiert weiterhin von Intel und Scality. Mit dabei sind Rüdiger Frank, Christoph Storzum, Andreas Fiebeck, wie immer. Und wir haben für die dritte Episode einen kleinen Rundumschlag angekündigt. Ich habe ihn angekündigt, ich hoffe, er wird kommen. Andreas, du möchtest noch ein paar Worte zum Thema x86 sagen als Intro, bevor es dann mit dem Rundumschlag losgeht.
Ja, x86, die Architektur von Intel passt ja perfekt in die Lösung mit rein, ja, auch wenn Scality hier eine enge Partnerschaft mit HPE hat und einige Use Cases auch aufzeigen kann, unterstützen wir von seitens TD SYNNEX natürlich unsere Partner herstellerübergreifend, egal ob wir hier Intel-based Systeme von Lenovo nehmen, Intel-based Systeme von Supermicro oder eben HPE. Das heißt, jeder hat andere Vorlieben, jeder Kunde, jeder Partner, jeder Endkunde. Und hier sind wir einfach herstellerübergreifend für unsere Partner da, unterstützen unsere Partner bei Konfigurationen, bei Anfragen zu Lösungen von Scality zum Objektspeicher.
Cool. Das als Intro. Jetzt wissen wir, wo wir verortet sind. Je nachdem, kann man nicht genau sagen. Es gibt unterschiedliche Vorlieben. Jetzt kommt der Rundumschlag. Was ist ein gutes Intro für den Rundumschlag?
Ja, also ich meine, es fängt natürlich mit dem Thema Multicloud, vermute ich jetzt mal an, aber natürlich gehen wir auf viele Use Cases dann auch ein. Aber ich denke, dass der Multicloud-Ansatz ist gerade mit einem Objektspeicher ganz interessant, denn ich muss mich als Kunde letztendlich erstmal entscheiden bei den meisten Herstellern, für welches Protokoll entscheide ich mich. Gerade bei einem Hyperscaler, wenn ich in die Public Cloud gehe, dann ist es natürlich, wenn ich in Richtung Amazon AWS gehe, automatisch der S3-Standard, dieselbe Funktionalität, wenn auch ein bisschen anders aufgesetzt, bieten aber letztendlich Microsoft mit Azure Blob oder auch Google mit dem Google Cloud Protokoll, aber auch wiederum mit entsprechenden Feinheiten und ein paar Unterschieden dazwischen. Und dann könnte das doch ganz interessant sein, wenn ich mich on-premise für den klassischen, was inzwischen eigentlich der Industriestandard geworden ist, S3 entscheide, aber dann Multicloud-Ansätze, wirkliche hybride Cloud-Konzepte auch fahren möchte, wie wir das beispielsweise für Bloomberg, den Nachrichtenkonzern, schon 2016 entwickelt haben, dass ich eben bei mir on-premise meine Kerndaten vorhalte, dann aber im Falle von Bloomberg im Medienumfeld verschiedenste Content-Distribution-Netzwerke nutzen möchte, die auf verschiedensten Hyperscalern aufsetzen. Das heißt, Bloomberg nutzt Content-Distribution-Netzwerke von allen Hyperscalern, um möglichst nahe die Nachrichteninhalte und Videos an den Endanwender heranzubekommen, damit eben dann auch die Videos auf dem Handy sehr schnell abrufbar sind, die neuesten Nachrichten vom Nachrichtenticker sehr schnell verfügbar sind und müssen dann eben in verschiedenen geografischen Regionen von Amerika über Europa, Asien, Pazifikregion dann auch verschiedenste Technologien nutzen. Und das können wir übersetzen, indem wir vom S3-Protokoll übersetzen in Azure Blob oder auch in Google Cloud, GCP, um die Daten nativ im jeweiligen Hyperscaler-Cloud-Format vorhalten zu können, um damit vielleicht auch Engpässe in meinem Rechenzentrum ausgleichen zu können oder für einen Monatsendlauf, wo dann besonders viele Ressourcen gebraucht werden, dann eben auf Hyperscaler-Ressourcen zugreifen möchte. Ich aber gleichzeitig mich nicht abhängig machen möchte von so einem Hyperscaler, sondern das ideale Pricing-Modell, das ideale Bezugsmodell und Technologie und auch Performance-Modell mir heraussuchen kann für meine jeweilige Anwendung, die Daten übersetzt werden im Lifecycle in dieses native Hyperscaler-Protokoll und dort auch unabhängig von Scality weiter bearbeitet werden können, sodass auch da eine Scality nicht im Datenpfad sein muss, aber natürlich die Flexibilität zwischen der On-Premise und der Cloud-Lösung gewährleisten kann, auch über verschiedenste Hyperscaler hinweg.
Ja, und ganz interessanter Use Case, Bloomberg, also die ihr Geld damit verdienen, schnell zu sein, das muss man auch sagen. Also der Ticker, der wirklich rausgeht, alle Investoren dieser Welt haben wahrscheinlich das abonniert, sind Kunde von Bloomberg. Und da zu sagen, okay, wenn man die Performance sieht, ne, in unterschiedlichen Regionen dieser Welt, unterschiedliche Plattformen, alles hat seine Vorteile, seine Nachteile. Wir brauchen aber überall den Vorteil, weil unser Geschäftsmodell sagt, wir müssen die Ersten sein, die liefern. Wir müssen immer ganz nah dran sein am Markt. Deswegen ja, super spannender Case. wahrscheinlich einer der, zumindest in der Finanzindustrie, wichtigsten in diesem Bereich. Cool.
Absolut. Aber es ist ja nicht nur die Finanzindustrie, die da natürlich genauso mit reinkommt. Also wir haben auch große Bankinstitute, die, aber das ist dann eher das Thema Data Analytics vielleicht für die nächste Episode. Aber es geht natürlich auch um Data Sovereignty Ansätze, gerade was auch Sicherheitsbehörden angeht. Polizeibehörden, digitale Beweisführung, digitale Forensik, die abgespeichert werden muss und im Zugriff sein muss. Das kann sich allerdings so eine Sicherheitsbehörde sicherlich nicht erlauben, in der Public Cloud zu legen, sondern die müssen es natürlich unter Verschluss halten bei sich im eigenen Rechenzentrum. Wir möchten aber natürlich trotzdem die Flexibilität der Cloud nutzen und die Einfachheit in der Verwaltung und im Management nutzen und dieses einfache Wachsen und Skalieren, je nachdem, wie viele Daten dort abgelegt werden müssen und wo jetzt der nächste Überwachungseinsatz kommt, bis hin zu Streaming-Daten wie Body-Worn-Cameras von Polizeibehörden, die natürlich auch ein weiterer Streaming-Use-Case sind, oder im Krankenhaus- und Healthcare-Umfeld digitale Patientenakten, die gespeichert werden müssen, oder auch als vendorneutrales Archiv im Krankenhaus genutzt wird, wie uns zum Beispiel das Uniklinikum in Basel sehr intensiv nutzt, einerseits für die Krebsforschung, um diese Patientenakten auch für die Forschung zu ermöglichen und zu nutzen, als auch verschiedenste digitale bildgebende Verfahren, die es in der Krankenhaus-IT gibt, zu konsolidieren, nicht mehr herstellerabhängig auf einem System und verteilt in viele Systeme, die ich dann alle einzeln managen muss, sondern dass ich das zentral auf ein hochverfügbares Archivsystem ablege, das dann über mehrere Rechenzentren auch so abgesichert ist, dass dem Krankenhaus in Basel, dem Uniklinikum in Basel, dann auch ein komplettes Rechenzentrum ausfallen kann, ohne dass es da zu einem Ausfall kommt.
Also ich habe gerade dieses Bild im Kopf, ne? Ich gucke einen Tatort und da ist ein Kommissar, der macht mit seinem iPhone ein Foto. So, dann würde ich ja als Anwender denken, ja gut, da hat das irgendwie in der iCloud und irgendwo ein iCloud der Polizei Hessen, Frankfurt, keine Ahnung wo. Ne? Ist ja Mumpitz. Ne? Also da zu glauben, das ist jetzt irgendwo, geht erstmal irgendwo nach Amerika, landet da auf dem Server, ist ja, also funktioniert nicht. Da macht man sich ja keine Gedanken drüber. Als normaler Mensch macht man sich da keine Gedanken drüber. Welche Anforderungen Sicherheitsbehörden, Krankenhäuser und so weiter haben. Es geht ja nicht nur um sensible Daten, es geht ja teilweise um die Existenz einer Person. Ne? Also wenn ich jetzt mir vorstelle, ich werde irgendwie angeklagt und da gibt's irgendwelche Beweisdaten, dann werde ich aber doch freigesprochen, aber die Daten sind jetzt irgendwo und dann sind sie bei Facebook und irgendjemand hat sie abgegriffen. Also da kann ja nicht nur mein Ruf zerstört werden, sondern vielleicht meine ganze Identität. Und das ist schon krass. Da macht man sich ja wirklich null Gedanken drüber, wie diese Behörden, weil ich meine, die andere Variante wäre ja, wir haben da das Smartphone und das wird dann über ein Kabel irgendwo angesteckt und dann sind die ja, also irgendwie zwei Drittel ihrer Schicht sitzen sie vorm Rechner und das macht ja auch keinen Sinn. Ja, also das ist schon.
Ja. Und ich meine, diese beiden Konzepte kannst du natürlich auch miteinander verknüpfen. Ja. Also es geht auf der einen Seite natürlich darum, einen zentralen Speicher vorzuhalten in so einer zentralen Polizeibehörde, so ein Landeskriminalamt beispielsweise, dass die Daten, und da kommt uns natürlich auch zu Positiven heran, dass wir natürlich als europäisches Startup natürlich auch gerade DSGVO-konform und in Europa zu Hause sind.
Guter Punkt,
kein Patriot Act oder sonstiges uns dazu zwingen kann, Daten herauszugeben. Dass in einem zentralen Rechenzentrum so eine Sicherheitsbehörde abzulegen, aber gleichzeitig brauche ich vielleicht für irgendeinen Funküberwachungswagen eine kleine Lösung, die in einer Edge-Location irgendwo steht, die Daten abgreift und nur vielleicht auch dort keine 5G-Verbindung da ist, um mir die Daten dann ins Rechenzentrum zu replizieren. Aber dann nehme ich das eben mobil mit und kann das dann auch gegebenenfalls wieder im Rechenzentrum anstöpseln oder dann bei einer gesicherten Verbindung entsprechend übertragen. Und dafür brauchst du neben dem endlos skalierenden großen System, was mit dieser Core-5-Architektur, die wir ja in der letzten Episode auch schon mal dargestellt haben, extrem sicher zur Verfügung stellt, aber auf der anderen Seite auch ein Client-System, was nur mit einem Server startet, den ich mir in Anführungszeichen in den Kofferraum schrauben kann, dann eben auch eine Lösung bietet für Edge-Locations, um eben auch dort große Datenmengen aufzuzeichnen. Und das schlägt auch die Brücke nicht nur aus der digitalen Beweissicherung für Sicherheitsbehörden, das könnten auch Forschungseinrichtungen sein, beispielsweise die Geoforschung machen, die Meeresforschung machen, die dann ihren Server vor Ort haben und dann eben aber die Daten auch irgendwann replizieren müssen in eine Zentralstelle. Und das schlägt natürlich die Brücke in Richtung Museen, Bibliotheken, Staatsbibliotheken, wo Daten oder letztendlich Objekte dann auch mit 3D gescannt werden oder Bücher gescannt werden, um die entsprechenden Forschungseinrichtungen oder Forschungsverbünden zur Verfügung zu stellen, ohne dass die dann nochmal physikalisch auf dieses entsprechende Artefakt dann zugreifen müssen, sondern können das alles digital erfolgen. Und was dort einerseits an konservierenden Methoden stattfindet, um solche Exponate auch weiterhin zu schützen, dennoch aber möglichst flexibel auch über Cloud-Zugriffe und über Internetzugriffe dann auch einer breiten Masse an Besuchern zur Verfügung zu stellen, genau das bietet ein Object-Speicher letztendlich auch im Bereich der Museen. Und von dort kann man natürlich auch, vielleicht Rüdiger, so in Richtung deiner Ideen, in Richtung Streaming und Mediendaten vielleicht nochmal übergehen, weil das ist ein weiterer sehr interessanter Use Case, gerade wenn wir uns Fernsehdaten, entsprechende Mediendaten in Summe anschauen. Wir hatten ja Blomberg schon am Anfang, das wäre eher Nachrichten, aber dann auch konkret in Richtung der Filmindustrie.
Ja, danke Christoph. Genau das ist nämlich ein Thema für den sogenannten Streaming-Use-Case. Und da kommen wir jetzt mal an ein Thema, was auch der normale Endanwender unter Streaming dann versteht und wo der Begriff dann auch herkommt, nämlich das Speichern von Mediendaten auf einem Speicher als Endspeicher. Der muss dann auch nicht nochmal gesichert werden. Wie gesagt, wir haben ja auch die Selbstheilungsfunktion darunter. Das heißt also, ich kann tatsächlich für das Video-Streaming unsere Lösung sehr, sehr gut als Speicherbasis nutzen. Da kann man als Beispiel zum Beispiel RTL 2 nennen, die halt eben ihre Mediathek auf unserem Ring gespeichert haben und von dort aus dann eben nach außen streamen für ihre User an sehr, sehr viele User gleichzeitig. Eine weitere Möglichkeit oder ein weiteres Beispiel wäre A1 Magenta TV in Österreich, die dort das Cloud Video Recording halt auf unserer Plattform betreiben, bis hin halt eben zum reinen Video-Streaming, reinen Medien-Streaming, wie wir es zum Beispiel von YouTube gewohnt sind, um da mal einen Mitbewerber zu nennen. Es gibt auch aus Frankreich ein Produkt im Bereich des Video-Streamings, das nennt sich Daily Motion. Und auch dort wird für Tausende von Anwendern, die gleichzeitig halt eben in die Videos schauen wollen, eine Plattform geboten, um halt eben die Videodaten dort vorzuhalten und an die User zu präsentieren.
Die Herausforderung ist wirklich, alle wollen jetzt sehen, alle klicken jetzt. Genau. Und manchmal sind es 5, manchmal sind es 5.000. Man kann es nicht vorhersagen. Genau, die Verfügbarkeit ist das alles Entscheidende. Ja.
Und die endlose Skalierbarkeit darin, auch was die Performance angeht. Denn Daily Motion hatte sich ja für den Skeletty Ring entschieden, weil wir keine Begrenzung haben, was die Anzahl der parallelen Access-Zugriffe ermöglicht. Und deswegen wurde dort das Mitbewerbsprodukt entsprechend abgelöst, weil unser Skeletty-Ring an dieser Grenze schlichtweg weiter skaliert hat. Und ich kann durch weitere Frontend-Konnektoren, wie unsere Access-Möglichkeiten dort genannt sind, entweder über physikalische Maschinen, also wirkliche Server, oder eben auch virtuelle Maschinen einfach weitere anstarten, um dann dort weitere Zugriffsmöglichkeiten zu bieten und das endlos skalieren zu lassen. Und wenn wir gerade bei endloser Skalierung sind, dann kommen natürlich auch sowas wie High-Performance-Computing oder High-Performance-File-Zugriffe, wie jetzt mit anderen kombinierten Lösungen, ich nenne jetzt mal exemplarisch eine WKIO, mit denen wir auch sehr eng zusammenarbeiten, dass wir da letztendlich auch High-Performance-Zugriffe ermöglichen, die einerseits dann von WKIO im Frontend über Flash-Bereiche möglichst schnell aus dem Cache direkt beantwortet werden. Wohingegen wir, und da können wir so ein bisschen wieder in Richtung von dem Güterzug-Modell, was wir am Anfang schon mal erwähnt hatten, hier hinten dran der große Speicher sind, der dann mit einer extrem großen Streaming-Performance die nächsten potenziellen Zugriffe auch schon in den Cache laden kann bei einer WKIO, um dann eben auch schnell die Daten wiederum ausliefern zu können, aber dabei gleichzeitig eine sehr kommerziell interessante Lösung für das endlose Skalieren zu ermöglichen. Und ein weiterer Use Case wäre auch so eine Dropbox-Funktion beispielsweise, wie man das als privaten User von Dropbox eben kennt. Ich nenne das eben immer Dropbox-Funktion genau deswegen, weil ich denke, Dropbox ist jedem ein Begriff, wo ich mit meinem Handy auf meine Daten zugreifen kann, die ich vielleicht auf meinem Laptop habe. Aber bin jetzt gerade nicht zu Hause und möchte trotzdem auf dieselben Dateien zugreifen. Das gilt natürlich genauso. Wir haben einen großen Forschungsverbund in den Niederlanden mit Surf Sahara, die einerseits so eine Dropbox-Funktion für eine Vielzahl von Studenten zur Verfügung stellen, aber gleichzeitig, und ich denke, das ist das Kritischere, dann eben auch für Forschungsverbünde und für Forscher an sich, verschiedene Forschungseinrichtungen, Daten zur Verfügung stellen, die eben nicht irgendwo in der Public Cloud gespeichert werden sollten, sondern im eigenen Rechenzentrum vorliegen, aber gleichzeitig dieser flexible Zugriff per Handy, per Mobiltelefon, per Tablet, per Laptop darauf ermöglicht werden muss, wohingegen die Daten im zentralen Rechenzentrum auf den x86-Architekturen entsprechend abgespeichert werden und gleich aber sehr flexibel im Zugriff gestaltet werden müssen. Und das kann ich mir natürlich auch vorstellen, zum Beispiel für einen Automobilzulieferer, der mit dem Autohersteller auch Forschungsdaten austauscht, die sicherlich nicht der Konkurrenz in die Hände fallen sollte, und damit auch Industriespionage zu vermeiden, dann müssen auch diese Daten entsprechend hochsicher im eigenen Rechenzentrum gelagert werden, klar geregelt sein über User-Authentifizierung. Und damit kommen wir wieder zum Thema Cyber Resiliency. Was bietet mir das Protokoll? Dann entsprechend auch abgeschottet zur Verfügung gestellt wird, dass eben auch keine Kopien davon angefertigt werden können. Oder auch wenn ein Laptop verloren geht, dass dann da keine Daten drauf sind, die wiederum in schlechte Hände und schlechte Bahnen geraten können, sondern dass das wirklich zentral abgesichert im Rechenzentrum liegen.
Ja, cool. Also in diesen vielfältigen Use Cases haben wir die Funktionalität auch nochmal ganz neu begriffen. Ein Thema habt ihr noch gar nicht angesprochen, das ist das Thema KI. Das ist seit vielen Monaten, seit anderthalb Jahren gehypt. Wir haben einmal das Wort Data gehört, Big Data. Ich würde vorschlagen, dass wir vielleicht in der nächsten Episode da nochmal drauf eingehen, weil ich glaube, das ist ja auch beim Thema Objektspeicher der Zukunft Use Cases geben muss, wenn wir heute über KI reden. Wir schauen einfach mal. Und ja, danke für diesen Rundumschlag. Also ich glaube, wir haben einen ganz guten Punkt gemacht hier.
Einsen und Nullen ist eine Produktion von TD Synnex und erscheint überall dort, wo es Podcasts gibt.